FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Das ist ja irgendwo das Gesetz, was der Fußball so schreibt. Wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann klingelt es halt hinten. So ist der Fußball leider. Und wenn dann 3-4 Leute von Magdeburg nach dem Spiel auf einen zukommen und sich dafür entschuldigen, dass sie das Spiel gewonnen haben, dann spricht das auch schon Bände. Aber wie gesagt, das ist Fußball. Am Ende nehmen sie die 3 Punkte mit.
Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwann in seinem Leben schon mal Vereinsfußball gespielt hat, ob jetzt in der Kreisklasse oder eben in der Bundesliga oder zweite Bundesliga, hat schon mal ein Spiel erlebt, wo diese bekannte, altbekannte Fußballweisheit ein Volltreffer war, ja, wo du Chancen vergeben hast und dann eben hinten entscheidende Gegentore kassiert hast. Alles gut. Aber so, Entschuldigung, so wie an diesem Samstagabend zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg 33 Torschüsse, nicht irgendwelche Pillepalle-Torschüsse, das waren unfassbar viele hochkarätige Torchancen und dann verlierst du dieses Spiel, weil du vorne nur einen triffst und hinten 2 kassierst. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Da geht mein Puls direkt wieder hoch, wenn ich nur eine Sekunde dran denke. Ich mache diesen Job als FC-Reporter jetzt schon über 17 Jahre. Ich habe so viele Heim- und Auswärtsspiele des ersten FC Köln erlebt, die verrücktesten Sachen, aber so eine Dominanz des FC, derart viele hochkarätige Torchancen und dann hinten raus, aber so ein Ergebnis, eine Heimniederlage, kann ich mich nicht dran erinnern. Nicht mal annähernd, dass ich so ein Spiel schon mal erlebt habe. Es ist ein unfassbarer Samstagabend gewesen, vor 50.000 im Rhein-Energie-Stadion. Jetzt versuche ich aber ganz schnell den Puls wieder ein bisschen runterzufahren. Und sag erstmal Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hier ist euer FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und irgendwie versuchen wir trotzdem, so gut es geht, aufzuräumen mit diesem 5. Spieltag, den der FC dann leider vergeigt hat. Nix war's mit einem Fortsetzen der Siegesserie. 3 Siege in Folge inklusive Pokal. Es hätte dem FC so gut getan, noch ein bisschen Flughöhe draufzupacken, um nochmal auf die vergangene Folge zurückzukommen. Er hat das ja Trainer Gerhard Struber so schön formuliert nach dem 3-1-Sieg gegen Schalke, dass sie da höher gestiegen sind. Und im Grunde haben sie das ja fortgesetzt. Nichts fortgesetzt. Sie haben viel, viel besser gespielt als auf Schalke. Sie haben so, so viel richtig gemacht. Es war für mich im Grunde vor allem natürlich die erste Halbzeit die beste Saisonleistung. Das war eine Klasse besser, mindestens als Magdeburg. Aber es hat halt nicht gereicht, weil du sie vorne nicht machst und hinten bekommen hast. Trotzdem habe ich natürlich wieder versucht, auch dieses Spiel so gut es geht zusammenzufassen. Meine Live-Reportage und viele, viele, ja, fassungslose Reaktion von den FC-Protagonisten. Hier hört ihr jetzt gleich das Ergebnis und ich kann schon mal vorwegnehmen, da sind ja längst nicht alle Torchancen des FC mit dabei. Dann hätte alleine die Collage ja schon eine ganze Podcast-Folge gefüllt. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich habe die größten Chancen, sagen wir mal so, des FC reingepackt und ihr hört den Trainer natürlich, Gerhard Struber, ihr hört Leert Paquerada, den ihr zu Beginn dieser Folge gerade schon nach dem Intro gehört habt. Und ihr hört Fans, die mit mir im Stadion waren und ja, nach dem Abpfiff genauso betröppelt, fassungslos, frustriert, was auch immer auf der Tribüne gesessen haben. Ein Spiel, das man nicht mal so eben wegpacken kann. Und damit ich nicht doch wieder sprachlos werde hier im Podcast, gibt's dann nach der Spielzusammenfassung Verstärkung. Von der neuen Nummer 1 des ersten FC Köln, Jonas Urbich. Woran hat es gelegen? Hat er vielleicht eine andere Erklärung? Ihr werdet es gleich hören. Und natürlich gucken wir dann aufs kommende Spiel, aufs Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Aber jetzt, erster FC Köln gegen den ersten FC Magdeburg. Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Bitteschön.
Christoph Daum, Sprechchöre nochmal hier im Rhein-Energie-Stadion. Er wird hoffentlich von oben zugucken können und seinem FC die Daumen drücken für diesen 5. Spieltag. Es ist angerichtet, Flutlicht ist an, die Pylonen erstrahlen wieder herrlich in Rud und Wies. Und unten auf dem Platz 2 Mannschaften, die im Moment extrem formstark sind.
Grundsätzlich haben wir ein enormes Selbstvertrauen momentan. Das hat sich, glaube ich, auch im Spiel wieder gespiegelt.
Paquerada am Ball. Wirft weit ins Zentrum rein, an die Mittellinie. Ljubicic legt ab für Meiner, der rechts raus. Thiemann weit aufgerückt, der Rechtsverteidiger, schon fast am Strafraum angekommen. Immer noch Thiemann, spielt dann Doppelpass. mit Ljubicic. Klappt nicht ganz, aber jetzt nochmal Meiner, linker Fuß. Und die erste Parade von Dominik Reimann.
Wir haben leidenschaftlich investiert, wir haben clevere Entscheidungen getroffen, ob das in unserem Pressing-Moment waren, so wie wir ins Umschalten gekommen sind oder einfach auch über unsere Positionierung im Ballbesitz.
Und der nächste Ballgewinn. Starkes Pressing vom FC, Hüseyin Basic auf Downs, hat den Ball auf den rechten Fuß, schießt, wird geblockt, dann nochmal Empele und wieder der Block der Magdeburger und der Ball im Tor aus. Gleich zu Beginn, Powerplay vom 1. FC Köln und Pacarada, die Linie runter auf Meiner. Meiner im Vollsprint, in Verlängerung der Strafraumgrenze, versucht jetzt in die Mitte zu ziehen, versucht reinzuziehen in den Strafraum, immer noch Meiner, hat den Ball auf dem rechten Fuß, Flanke kommt, Kopfballabwehr, zu kurz, Martel in den Strafraum, Ljubicic an der Strafraumkette, legt ab, Hüseyin Basic drüber! Aber haarscharf drüber! Der FC muss neu aufbauen über die Innenverteidigung. Hübers auf Pauli, Pauli auf Pacarada und dann wieder der lange Ball, diesmal den Lauf von Lemperle. Lemperle zieht vorbei, ist drin im Strafraum. Dann der Querpass, Ljubicic, Schussabwehr von Reimann. Nächste dicke Chance und den muss er besser aufs Tor bringen, Dejan Ljubicic. Und der FC im Zentrum in der gegnerischen Hälfte mit Ballgewinn. Meiner wartet, bis Pacarada durchstartet. Ja, eigentlich gut gedacht, dann ist der Ball weg und doch wieder nicht. Pacarada, Tor! Tor! Nein! Innenpfosten! Innenpfosten, unfassbar! Unfassbar, der Ball nicht im Tor. Alle Milch eingeschlossen, haben hier gejubelt im Rhein-Energie-Stadion. Weil Lemperle schon fast auf der Torlinie den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Und da trifft er nur den Innenpfosten.
Bisschen skurril aus meiner Sicht, weil wir einfach das Spiel, ich würde sagen einmal, speziell in der ersten Halbzeit komplett schon auf unsere Seite bringen müssen.
Zweiter Ball wieder auf der rechten Seite bei Meiner. Der legt ihn ab auf Pacarada. Pacarada ins Zentrum. Schussmöglichkeit Ljubicic. Ljubicic! Und knapp rechts vorbei. Ballverlust. Lemperle auf Downs. Downs an der Strafraumgrenze. Downs rüber. Linker Fuß und rüber. Aber was lassen die hier liegen? Wieder Thiemann. Übers Zentrum. 30 Meter vor dem Tor. Verlagert links raus. Lemperle. Linke Strafraumeck. Hat den Ball auf dem rechten Fuß. Schuss kommt. Wird abgeblockt. Nachschuss. Kopfball daneben. Ljubicic.
Wir haben in allen Phasen, finde ich, einfach die Dinge richtig gemacht. Wir haben nur vergessen aufs Tore schießen. Und trotz alledem führen wir dann.
So, da geht's ganz schnell nach vorne. Downs steckt nochmal durch. Lemperle im Strafraum. Lemperle, Querpass. Meiner, jetzt mach ihn. Nochmal Downs. Tor, 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 Tor. Jetzt ist er drin.
Wir müssen natürlich höher führen. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig viel investiert. Ja.
Und Ljubicic im Zusammenspiel mit Meiner. Zwei Doppelpässe. Meiner ist durch. Meiner zieht rein in den Strafraum. Meiner hat den Kopf oben, legt ab. Downs. Und dann hält Reimann. Nachschuss. Martel wieder geblockt am 5-Meter-Raum. Und dann lang hinten rausgeklärt.
Ich finde das ein extrem dominantes Spiel. Sowohl die Intensität auf dem Platz als auch die Ballsicherheit.
Oh, Pacarada. Dafür brauchst du Selbstvertrauen. Und den Ball da hinten unter Druck so zurückzuziehen mit der Sohle. Und ab geht's nach vorne. Ljubicic im Strafraum. Flanke kommt gut. Kopfball. Beinahe Nachschuss. Downs. Tor. Nein, Pfosten. Gibt's doch nicht. Der war doch schon drin. Nochmal Thielmann geblockt drüber. Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn hier.
Und dann ist uns das Momentum so ab der 60. ein Stück weit verrutscht. Ja, und der Gegner hat da auch das sehr kalt ausnützen können.
Magdeburg nach Standards noch ohne Treffer in dieser Saison. Der FC da deutlich erfolgreicher mit 2 Toren. Kurz ausgeführt. Dann kommt die Flanke hoch rein an den zweiten Pfosten. Kopfballtor! Tor 1:1. Völlig blank. Mutterseelen alleingelassen am zweiten Pfosten. Magdeburg gleicht aus in der 66. Minute.
Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass du ja eigentlich mit 1-0 führst und das Spiel dominierst und dir irgendwo auch sicher bist, dass du weiter aufs Zweite gehst und dann kassierst du aus dem Nix das 1-1 und hast du das Gefühl, okay, was ist hier gerade passiert und jetzt werfen wir nochmal alles nach vorne.
Downs. Verlängerung klappt nicht ganz, aber Lemperle jetzt in den Lauf von Ljubicic. Er hat freie Bahn, ist im Strafraum. Ljubicic für Reimann, will den Tunnel, aber der macht die Beine zu. Und Ljubicic lässt die nächste Großchance liegen. In der 70. Spielminute. Mann, das ist unfassbar, was die hier liegen lassen. Das muss eigentlich locker 6-1 stehen, das Spiel. Paccarada, Reimann hält. Volley-Schuss, 18 Meter. Einfach mal aus der Luft draufgehalten. Wieder Reimann. Dann nochmal die Chance. Lubicic rüber.
Wenn du das Spiel so in eine Richtung lenkst, ja, und so eine Dominanz aufbaust und dann ja, keinen Benefit draus machst und quasi in Schönheit stirbst, dann bringt uns das auch nichts.
Dann geht's links raus und dann hat plötzlich Magdeburg viel Platz auf der linken Seite. Ziehen rein in den Strafraum, da kommt der Querpass. Schussmöglichkeit, Paccarada mit der Picke dazwischen, klärt hinten raus. Aus dem Hintergrund nochmal die Torschuss. Kars legt ab, Torschuss, abgefälscht, Tor. Es ist nicht zu fassen, der Ball ist drin. 2-1 Magdeburg.
Ja, aber das ist ja irgendwo das Gesetz, was der Fußball so schreibt. Wenn du die Dinge nach vorne nicht machst, dann klingelt es halt hinten. Einmal durch den Standard und einmal durch den abgefälschten Schuss. So ist der Fußball leider.
Und dann ist die Pfeife im Mund und dann beendet Richard Heppel das Spiel und Magdeburg gewinnt mit 2-1 in Müngersdorf. Unfassbar. Entsetzen auf den Rängen. Enttäuschung bei allen FC-Fans, die es genauso wenig fassen können wie ich.
Traurig, dass man sowas verliert, ne? Wenn man so viele Chancen hat. Wahnsinn.
30 Torschüsse und nee, fällt mir nichts so ein.
Aber wenn man solche Chancen nicht macht, dann muss man nicht sich wundern, dass man hinterher verliert.
Wir bleiben dran, um das geht's. Ja, das tut gerade weh. Nicht nur mir, sondern meinen Jungs genauso. Wir werden dranbleiben, weitermachen, inhaltlich uns strecken. Und dann wird es mit dem Toreschießen auch wieder in eine gute Richtung gehen.
Das muss wieder besser werden mit dem Tore-Schießen. Also noch so einen Spieler trage ich nicht. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Dann breche ich, glaube ich, zusammen während der Live-Reportage. Es war auch so schwierig genug. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich war während der 90 Minuten drauf und dran zu verzweifeln. Ihr könnt mich ja nicht sehen beim Kommentieren, aber glaubt mir. Ich hätte mehr als einmal gerne auf mein Reporterpult geschlagen und ich hätte es wahrscheinlich dann auch geschafft, das irgendwie durchzuschlagen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass dieser Ball, vor allem dann in der ersten Halbzeit nach so unfassbar vielen Torchancen, Lämperle gegen den Innenpfosten, nicht rein wollte. Aber wir können es ja nicht mehr ändern. Was wir aber machen können, ist jetzt nochmal genauer nachzufragen, nachzuhören. Bei einem, der auf dem Platz stand und ja quasi von hinten die beste Aufsicht auf das Geschehen da vorne hatte. Auch er muss eigentlich total verzweifelt gewesen sein während der 90 Minuten. Die Rede ist, na klar, von der neuen Nummer 1 des 1. FC Köln, Jonas Ubig. Der steht seit dieser Saison zwischen den Pfosten, ja, und er musste von hinten mit ansehen, wie die da vorne eine Chance nach der anderen haben liegen lassen. Natürlich nicht mit Absicht. Und es war auch fehlendes Spielglück, auch das hat Gerhard Struber nochmal angeführt. Aber sind wir ehrlich, da waren eben so viele gute Torchancen dabei, da musst du 2, 3, 4 machen. Es war eigentlich die Neuauflage vom Heimspiel gegen Braunschweig, das Ding hätte 5-0, 6-1, 7-2 ausgehen können, aber nicht 1-2. Nein, nicht 1-2. Wie auch immer, wir hören mal nach bei Jonas Ubig, beziehungsweise ich habe das getan. Heute, sprich Dienstagnachmittag am Geisbockheim, haben wir uns zusammengesetzt und ja, nochmal zurückgeblickt auf diesen Samstagabend, das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga. Es hat auch einiges geliefert für die Zuschauer und leider dann mit keinem Happy End für den 1. FC Köln. Aber wie hat er es erlebt auf dem Platz? Was sind die Schlüsse, die du ziehen musst, kannst aus diesem Spiel? Wie blickst du jetzt aufs Derby? Es geht zum Tabellenführer, zu Fortuna Düsseldorf. Alles Fragen, die mir Jonas Ubig beantwortet hat. Und natürlich haben wir auch über seine persönliche Entwicklung gesprochen. Hey, das ist jetzt nicht irgendwas, in so jungen Jahren die neue Nummer 1 des 1. FC Köln zu werden. Zumal er ja seit dem 8. Lebensjahr für diesen Verein schon spielt. Hier das Interview mit Jonas Ubig. Jonas, es ist überliefert worden, dass du nach dem Abpfiff gegen Magdeburg in die Kabine verschwunden bist mit den Worten "Scheiß Fußball". Hast du inzwischen den Fußball wieder lieb?
Ich habe den Fußball immer lieb, aber in solchen Momenten, ja, direkt so kurz nach dem Schlusspfiff und so einem Spiel, wo wir die deutlich bessere Mannschaft waren, das regt einen auf und da in solchen Situationen. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass ich nah genug in der Kabine bin, dass man es nicht mehr hört. Aber ja, in solche Sachen, die regen einfach auf.
Wie lange hat es gedauert, bis du zumindest so einigermaßen sagen konntest, okay, ich akzeptiere diese Niederlage jetzt, so wie sie ist, bei diesem Spielverlauf?
Ja, also auch eigentlich direkt in der Kabine. Wir als Team, wir wussten selber nicht so richtig, wie wir das Spiel verloren haben, also wie wir das Spiel verlieren konnten, weil wir einfach auch so viel richtig gemacht haben in dem Spiel. Wir haben Chancen kreiert, wir haben super den Gegner gepresst, die ja eigentlich eine sehr spielstarke Mannschaft sind, haben uns eigentlich nichts vorzuwerfen, außer halt, dass wir nicht genügend Tore geschossen haben mit den Torchancen, die wir hatten und zu anfällig dann hinten waren.
Was ist dir während des Spiels so alles durch den Kopf gegangen, wenn du da vorne siehst, dass eine Chance nach der anderen einfach nicht reingeht und dann du dann noch zweimal den Ball leider aus dem Netz holen musst?
Weiter geht's. Das war eigentlich der Gedanke, ist für mich der Gedanke auch, ja, bis der Schiedsrichter abpfeift, weil wir ja im Team einfach so ein hohes Vertrauen auch in jeden einzelnen Spieler haben, dass wir einfach daran glauben, dass ja denn der nächste Schuss drin ist, und wenn der nicht drin sitzt, haben wir die Qualität, dann danach das Ding zu machen. Deswegen von hinten heraus vollstes Vertrauen einfach nur, und ich hoffe, habe einfach gehofft, dass wir uns als Team dann belohnen für ein gutes Spiel.
Lea Paccarada hat nach dem Abpfiff gesagt, das war so ein Fußballklassiker, wenn du sie vorne nicht machst, dann kriegst du so hinten. Es ist im Grunde so einfach zu erklären. War das so ein Tag, ja, wo aus welchen Gründen auch immer die Dinger vorne nicht reingehen? Oder hast du noch andere Gründe ausgemacht?
Nee, er hat es auf den Punkt gebracht. Das Sprichwort gibt es schon lange. Und immer wieder, ja, kommt es dann doch zur Geltung. Leider in dem Fall für uns. Aber ja, er hat es richtig gesagt, aber das konnten wir dann nach dem Spiel leider nicht mehr ändern.
Ja, und es war ja nicht so, dass ihr vorher das Tor nicht getroffen hättet. In den beiden Spielen davor 5-0 gegen Braunschweig, 3-1 auf Schalke. Also das war jetzt nicht irgendwie eine alte Leier, die sich fortgesetzt hat, sondern...
Nee, auf gar keinen Fall.
Es kam wirklich völlig unerwartet, ne?
Ja, also es war einfach dann gegen eine Wand anrennen und immer wieder probieren, was natürlich dann auch kräftezehrend ist. Und dass wir uns dann nicht belohnt haben, ist dann brutal schade, ne? Weil wir, wie gesagt, wirklich ein gutes Spiel geliefert haben.
Mit einem Sieg wärt ihr oben dabei gewesen unter den ersten vier. Ihr hättet eure Serie fortgesetzt. Jetzt ist die leider gerissen und ihr steht bei 7 Punkten im Tabellenmittelfeld. Gerd Schruber, der Trainer, hat nachher gesagt, es ist eine Bilanz, die ist nicht gerade sexy. Wie bewertest du jetzt diese Zwischenbilanz nach den ersten 5 Ligaspielen?
Ja, erstens wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt dem Trainer widersprechen würde, aber er hat vollkommen recht. Es wäre deutlich besser gegangen. Es würde aber auch deutlich schlechter gehen. Aber es sind ja so Fragen oder Sachen. Deswegen, das ist der Ist-Zustand. Und jetzt, wir können auf der Leistung aufbauen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man echt nicht vergessen darf. Auch einfach die mit so vielen jungen Spielern sind wir wirklich ein super Team. Man hat gesehen, dass wir es immer wieder probieren, und daraus gilt es jetzt einfach auch, die richtigen Schlüsse zu ziehen, daraus zu lernen und unsere Leistung dann zu bestätigen. Das haben wir eigentlich in jedem Spiel geschafft, nur jetzt mit dem Punkt, dass wir dieses Spiel nicht Tore gemacht haben, aber die werden wir beim nächsten Spiel wieder schießen.
Wir gucken gleich natürlich noch auf das anstehende Spiel in Düsseldorf, aber lass uns noch gerade bei dem Stichwort Zwischenbilanz bleiben, und um mal im Wortlaut des Trainers auch zu bleiben, wie sexy siehst du denn deine persönliche Zwischenbilanz nach insgesamt 6 Pflichtspielen inklusive Pokal im FC-Trikot als Profi?
Ja, also erstmal natürlich freue ich mich, für den FC auflaufen zu dürfen. Ich bin als Kind schon, als 8-Jähriger bin ich hier hingekommen, deswegen ist es eine riesengroße Ehre und auch eine Verantwortung, die ich einfach trage, die ich aber auch genieße quasi, auch diese Verantwortung auch ja, mit Leistung zurückzuzahlen. Ich würde mal sagen, nach einem holprigen Start habe ich mich gut gefangen und konnte meinem Team dann bislang auch ja, helfen und das Team unterstützen.
Weil du es auch angesprochen hast, dieser holprige Start, also ging ja denkbar schlecht für dich persönlich los. HSV, Heimspiel, nach 5 Minuten lässt du den Ball nach vorne wegprallen und der Abstauber ist drin. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten in so einer Situation. Die eine, du lässt dich total verunsichern und machst vielleicht den 2., den 3., den 4. Fehler hinterher. Oder du sagst, okay, abhaken. Ich ziehe mit voller Überzeugung mein Spiel weiter durch. Ich würde sagen, du hast dich definitiv für den 2. Weg entschieden. Mhm. Aber vielleicht kannst du es nochmal mitnehmen, ja, wie du mit dieser Situation umgegangen bist.
Gerade so, wie sie es auch beschreiben. Das sind noch 90 Minuten zu spielen in dem Fall. Ne? Es ist auch immer eine Nachspielzeit. Also es waren nochmal gefühlt exakt 90 Minuten, die ich dann vor mir hatte. Das hat mich aber auch die Jahre über, oder das auch seit klein auf, ist das eine Stärke von mir, die ich selber so beschreiben würde, dass ich im Kopf klar bin. Ich weiß, wann es der richtige Zeitpunkt ist, über Sachen nachzudenken. Und der ist aber nicht im Spiel, sondern der ist dann nach dem Spiel in der Analyse. Dann setze ich mich mit den Themen richtig auseinander. Mhm. In dem Fall war für mich klar, nur die nächste Aktion zählt wieder und dann solche Situationen dann rationale Entscheidungen zu treffen und nicht auf dem, was davor passiert ist, sondern wirklich Aktion für Aktion und die ja zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, das ist mir gelungen, würde ich jetzt auch mal sagen und ist ja eine Stärke von mir.
Kann man ja vielleicht unter dem Begriff auch Widerstandsfähigkeit zusammenfassen. Gerade für einen Torwart, glaube ich, enorm wichtig, weil wenn der Torwart einen Fehler macht, dann kostet er meistens ziemlich viel. Jetzt sagst du, das ist eine Stärke von dir. Kann man Widerstandsfähigkeit auch antrainieren oder ist das dann wirklich Typsache? Also warst du schon immer so?
Ob man das antrainieren kann, weiß ich nicht. Es ist zumindest etwas, was mich die Jahre über schon, was mir einfach geholfen hat, mit Situationen umzugehen. Vielleicht auch ein Stück weit mich nicht abheben, das ist das falsche Wort von anderen, sondern ich habe mir so quasi eine Zone geschaffen, wo ich frei von Kopfsachen bin, dass ich viel überlege sind die 90 Minuten eine Zone. Da gilt es nicht, sich über alles andere Gedanken zu machen, sondern nur quasi die Folgeaktion. Das war aber schon immer so, weil ich dann erst nach dem Spiel auch immer angefangen habe, damals mit meinem Papa immer auf der Rückfahrt dann noch über die Spiele zu diskutieren, aber auch nicht während des Spiels, sondern das erst nach dem Spiel, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann galt's, das zu analysieren.
Wird jetzt auch noch analysiert mit dem Papa nach so Spielen oder auch mit deinen Brüdern? Ich glaube, alle sind ja Torwart, ne, in der Familie.
Ja, genau.
Also dein Vater war Torwart und deine Brüder sind noch aktiv zwischen den Pfosten. Ja, da hast du ja die richtigen Ansprechpartner.
Ne? Stimmt, das wird mein großer Bruder ist sogar Torwarttrainer jetzt bei Karl Zeiss Jena, in der Frauen-Bundesliga. Da wird regelrecht das Torwart-Fachsimpeln gestartet. Das ist immer schön dann, wenn man zusammen über eine Thematik sprechen kann und jeder versteht's.
Jetzt habe ich unter anderem dann auch auf deinem Insta-Account gesehen, du bist ja auch durchaus ein begabter Klavierspieler. Ist auch das so eine Sache, wo du einfach mal gut abschalten kannst vom Fußball und mal auf andere Gedanken kommen kannst?
Absolut. Das habe ich mit 5 Jahren angefangen. Damals in der 1. Klasse. Und seitdem habe ich das fortgeführt, weil das für mich ein super Ausgleich ist, ein Ruhepol, auch ein Ort, an dem ich mich mal entspannen kann oder auch einfach mal an nichts denken kann. Deswegen mache ich das total gerne.
Kannst du die FC-Hymne auch spielen auf dem Klavier?
Ich sage jetzt einfach mal ja.
Du hast ja auf jeden Fall schon dreimal hören dürfen als Nummer 1 des 1. FC Köln im Stadion bei 3 Heimspielen. Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du es da nochmal ein bisschen mitnehmen. Was bedeutet das für dich, in dieses Stadion für 50.000 mit der Hymne einzulaufen, als ein Spieler, der ja seit seinem 8. Lebensjahr da groß geworden ist?
Pure Freude. Das beschreibt es eigentlich, also weil es bedeutsam ist für mich zu spielen. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, die sonst nirgendwo anders herrscht. Mhm. Zumindest in keinem Stadion, in dem ich bislang gespielt habe. Ja, also mehr ist dem auch, ja, würde ich auch gar nicht hinzufügen.
Du bist in sehr jungen Jahren Nummer 1 geworden, also du warst noch gerade so 20, ne? Und im August 21 geworden. Einen ganz ähnlichen Werdegang hat der Timo Horn. Ich glaube, der war sogar noch einen Ticken jünger, als er die Nummer 1 geworden ist. Wie hast du das damals als Jugendspieler verfolgt? War das so eine Art Vorbild für dich und hast du da gesagt, okay, das wäre so ein Weg, den könnte ich mir für mich dann auch später vorstellen?
Absolut, weil der Timo auch ja jegliche Jugendmannschaften durchlaufen hat, dann, ja, wie sie schon sagen, früh dann auch ja direkt hier beim FC ins Tor kam. Ich habe ja doch den Umweg quasi mit Regensburg und Fürth, dem bin ich gegangen. Aber natürlich ist das auch damals ein Vorbild gewesen, weil er auch einfach ein guter Torwart ist, immer noch ist. Daher war das natürlich auch das Ziel.
Hm. 10 Jahre war er die Nummer 1 beim 1. FC Köln. Ziel auch so eine lange Ära zu prägen zwischen den Pfosten beim FC?
Ich glaube, zu viel sollten wir gar nicht in die Zukunft gucken, weil ich jemand bin, der gerne von Spiel zu Spiel denkt. Ja. Das ist meine Herangehensweise, die werde ich nicht ändern.
Bei Timo Horn hatte ich oft den Eindruck, auf der einen Seite wünschen sich Fans natürlich diese Geschichte, dass einer aus der eigenen Stadt, aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis hochkommt. Auf der anderen Seite werden solche Spieler dann immer besonders kritisch beäugt. Hast du das auch schon feststellen können oder ist dafür einfach noch zu wenig Zeit ins Land gegangen, seit du Profi bist?
Also ich habe eigentlich nur Unterstützung gespürt in den wenigen Spielen, in den Spielen, die ich gespielt habe, habe ich nur Unterstützung gespürt. Dass man natürlich in der Fußballbranche und vor allem mit den Medien drumherum, gerade auch in Köln, dass es ja nicht immer ein einfaches Pflaster ist, das ist jedem Spieler bekannt. Deswegen, ja, also mich persönlich, ja, ich weiß damit umzugehen und lass das quasi außen abprallen, sag ich jetzt mal.
Du bist die neue Nummer 1, der neue Torwarttrainer heißt Peter Greiber. Wie läuft die Zusammenarbeit mit ihm?
Gut. Offener und ehrlicher Austausch, auch sehr analytisch gehen wir die Spiele durch, Trainingsszenen gehen wir durch, daher ja sehr akribisch und gut läuft die Zusammenarbeit.
Was sind die Dinge, an denen ihr gerade besonders arbeitet oder wo du auch selber vielleicht sagst, okay, da möchte ich mich besonders verbessern?
Ja, arbeiten, das machen wir in allen Bereichen. Weil es gerade wichtig ist, auch immer in alle Abläufe gut reinzukommen, um auch ein gutes Gefühl fürs Wochenende aufzubauen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht ein bestimmtes Thema sagen, was wir nur trainieren, sondern wir halten es sehr großflächig, um jeden Bereich quasi des Torwartspiels abzudecken.
Mhm. Dann lass uns gerade auch über den Verein ein bisschen hinaus gucken. Du hast ja auch einige Jugendnationalmannschaften schon durchlaufen, bis jetzt in der U21. Was bedeutet es für dich, den Adler auf der Brust zu tragen?
Viel. Also fürs eigene Land zu spielen ist eine schöne Sache. Aktuell auch mit der U21 sind wir gut unterwegs in der Qualifikation, haben im Oktober, aber wie gesagt, das ist auch wieder Zukunftsmusik, noch 2 Spiele. Daher, wir hatten jetzt auch einen guten Lehrgang mit 2 guten Spielen gegen Israel und Estland. Daher, das bedeutet mir viel und wir sind gut unterwegs.
Und ihr stellt ja, kann man fast sagen, so einen Kölner Block da in der U21, ne? Mit Thielmann, Martel, Lemperle. Macht es dann noch besonders Spaß?
Ja, also wenn man mit den Jungs fährt, mit denen man auch tagtäglich hier arbeitet, ist es eine coole Sache. Man sieht auch viele oder bekannte Gesichter einfach dann verteilt aus Deutschland, die man auch schon Jahre kennt. Das ist immer schon auch eine besondere Zeit bei der Nationalmannschaft.
Wenn man dann ganz hoch guckt in die A-Nationalmannschaft, da hat Manuel Neuer jetzt seine Karriere beendet. War das für dich über die letzten, ich weiß gar nicht, 10 Jahre der beste Torhüter der Welt? Wie hast du ihn verfolgt?
Dass er ein Ausnahmetorwart ist, ist keine Frage. Und dass er die letzten Jahre auch geprägt hat, das ist unumstritten. Gerade auf deutscher Sicht mit Marc-André Ter Stegen ist der ja auch schon 10 Jahre bei Barcelona auf Weltklasse-Niveau spielt, sind das, glaube ich, zwei Torhüter, von denen ich mir eine Menge oder eine wirklich große Scheibe abschneiden kann, zu denen ich natürlich eher raufschaue. Eher vor allem der Manuel Neuer, weil er jetzt beim DFB die Karriere beendet hat, wirklich ein außergewöhnlicher Torhüter.
Was sind so speziell die Dinge, die du dir versucht hast, so ein bisschen abzugucken? Neuer war ja zum Beispiel einer, der das Torwartspiel mit dem Ball auch geprägt hat. Auch, glaube ich, eine Stärke von dir, kann man so sagen, ne?
Ja, absolut. Er hat das hervorragend gemacht. Ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft 2014, wo er so ein Stück weit revolutioniert hat. Ja, einfach auch die Aura, die Präsenz, die er mit auf dem Platz bringt, ist schwierig, Vergleichbares auch zu finden.
Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, du guckst nicht so weit in die Zukunft, trotzdem probiere ich es mal mit einer Frage. Also Neuer hat aufgehört, Ter Stegen ist jetzt die neue Nummer 1, aber auch schon im etwas höheren Alter. Irgendwann wird eine neue Torwart-Generation nachrücken, das steht fest. Okay. Welche Chancen räumst du denn Jonas Obig ein, dass er vielleicht dann im Kreise dieser Torhüter dabei ist?
An der Frage scheitern sie gerade bei mir.
Okay. Dann gehe ich über zur nächsten und wir gucken einfach aufs nächste Spiel. Du hast es ja angesprochen, von Spiel zu Spiel gucken. Fortuna Düsseldorf, das rheinische Derby. Ein Spiel, auf das du besonders Bock hast?
Ja, total. Cooles Spiel, cooles Stadion. Heiße Partie wird's, werden wir alles reinlegen, um zu gewinnen.
Düsseldorf steht aber ganz oben, noch ungeschlagen. Vier Siege, ein Unentschieden. Erst ein Gegentor kassiert. Also dein Kollege da zwischen den Pfosten hat, glaube ich, 4-0 gespielt. Wie schwer wird's? Wie kann man Düsseldorf knacken?
Ja, dass es schwer wird, gerade in der Liga. Da wird's gegen keinen Gegner einfach werden. Ob der Gegner jetzt ein Erster ist, im Mittelfeld oder unten steht, das sind immer schwierige Spiele, deswegen gehen wir mit der gleichen Einstellung rein, wie in jedes andere Spiel auch. Klar, mit dem Hintergrund, dass es ein Derby ist, da auch mit der Unterstützung unserer Fans, ist unser Ziel, dort ein Feuerwerk abzubrennen und das Spiel zu gewinnen.
Ja, bitte, Feuerwerk, hört sich super an. Ich bin dabei. Ja, ich zünd dann noch eine Wunderkerze an, obwohl auch das ist nicht erlaubt im Stadion und schon gar nicht auf der Pressetribüne. Aber innerlich, da entbrennt in mir dann auch ein Feuerwerk. Wenn es so kommen sollte, wenn der FC vorne die Buden macht, hinten keine ärgerlichen Gegentore kassiert, auch das muss man ja nochmal dazu sagen, hättest du durchaus anders verteidigen können. Die zwei Gegentore waren super ärgerlich, vor allem das erste, also da waren sie alle im Tiefschlaf da hinten, alle gucken auf den Ball und ja, keiner zu den Gegenspielern. Aber Vergangenheit, Zukunft, Fortuna Düsseldorf und ihr seid herzlich eingeladen, live dabei zu sein. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiederhören. Im FC-Radio. 13 Uhr ist Anpfiff in Düsseldorf und ihr bekommt jede Sekunde alles, was auf dem Platz passiert, live von mir geschildert aus dem Stadion in Dedorf. Über die App könnt ihr euch reinklicken oder über den Stream auf fc-radio.de. Und selbstverständlich gilt auch heute wieder die Einladung für Radio Köln FC Live. Da schalten die Kollegen immer wieder live raus zu mir ins Stadion. Auch da bekommt ihr zumindest das Wichtigste mit live vom Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. Lasst uns doch einfach den Tabellenführer stürzen. Ja, und zumindest so ein bisschen wieder ausmerzen, was da schiefgelaufen ist gegen Magdeburg. Oder um da jetzt eine andere Fußballweisheit, Floskel, wie auch immer nachzuschieben, das Runde muss ins Eckige. Madidiot!
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.